ARD Sounds.
MDR Kultur. Café.
Mit Kurt Elzermann, hallo und herzlich willkommen. Unser heutiger Gast ist ein sehr beliebter Schauspieler in Deutschland, im Kino, im Fernsehen, auch immer wieder mal im Theater. Sie haben ihn garantiert schon in vielen Produktionen gesehen. Seine Filmografie ist erstaunlich lang. Dabei weiß ich, dass er ziemlich genau auswählt. Aber es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass er schon wahnsinnig früh angefangen hat. Wenn man mit 18 schon den ersten Film dreht, dann sammelt sich ganz schön was an. 1977 geboren in München und wir freuen uns sehr, dass er sich Zeit genommen hat. Eine Stunde können wir plaudern. Herzlich willkommen, Florian Stetter. Schön, dass du da bist.
Hallo Knut, vielen Dank für die Einladung.
Florian, ich freue mich auch wirklich sehr, weil ich natürlich dich auch jetzt schon so lange begleite und irgendwie dann erst mitbekommen habe, dein erster Film, den du damals gemacht hast, also L'Amour, das war 2001, da habe ich dich auch wirklich so für mich entdeckt, weil das auch so ein epochemachender, experimenteller, wüster Film irgendwie war. Du warst 18, glaube ich, so.
19, aber genau, es war auf jeden Fall mein erster Film. Und ich hatte ja noch keinen blassen Schimmer. Ich war da gerade, also ich habe das erste Mal mit 18 habe ich vorgesprochen, Schauspielschule. Und dann war zufällig die Casterin, stell dir vor, in Bochum, als ich da in der Endrunde war, war die Casterin dort, ja, und hat mich dann angesprochen und meinte so, du, kannst du dir vorstellen, vielleicht meinen Regisseur zu treffen in München? Und ich hatte ja keine Ahnung, habe noch bei meinen Eltern gewohnt. Die hat gesagt, hast du irgendwie eine Telefonnummer oder irgendwas? Habe ich die Nummer von meinen Eltern? Und so habe ich dann Philipp irgendwann, in den Regisseur, eben irgendwann in München getroffen, in Schwabing saßen wir oben auf dem Dach, der hat in so einer Künstlerbutze damals noch gewohnt, die es jetzt leider gar nicht mehr gibt, sowas in München. Da saßen wir auf dem Dach, haben Kirschen gegessen, er hat mir das Drehbuch gegeben, hat gesagt, lese einfach mal ein bisschen. Und so kam das dann.
Also, was für ein Start. Und da ist mir klar geworden, dass ich dich wirklich über diesen langen Zeitraum jetzt auch immer wieder in Filmen gesehen habe, die mich sehr berührt haben, sehr beschäftigt haben. Du hast ein komödiantisches Talent, aber auch ein großes tragisches. Also der Film über Sophie Scholl ist für mich unvergessen. Natürlich der Film über Schiller, das werden wir alles hier bereden können in dieser Stunde. Aber jetzt am Anfang nochmal diese Frage, stimmt meine Vermutung? Du suchst schon ziemlich genau aus. Also das sind schon oft sehr besondere Filme, aber in der Masse ist es dann doch sehr viel.
Ja, Knut, das stimmt. Also ich bin ziemlich streng. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Weil ich komme ganz klassisch vom Theater. Ich habe die Falkenberg-Schule in München gemacht. Ich hatte nicht vor die Kamera zu gehen, obwohl ich natürlich, klar, wie viele anderen, auch eine Filmleidenschaft hatte. Jim Jarmusch, Stranger Than Paradise damals, weißt du, solche Sachen. Auch Hans-Christian Schmidt übrigens damals, Nach fünf im Urwald, wie hieß er, mit August Diehl, der tolle Film. Und so, das war
23,
klar, ne? 23, aber es war jetzt nicht so, dass ich unbedingt Schauspieler werden wollte, um vor die Kamera. Das hat sich dann so ergeben und das Schöne ist, dass ich eben dadurch immer mehrgleisig fahren konnte. Ich bin direkt von der Schule weg in München am Volkstheater, hat mich der Christian Stückel geholt. Dann bin ich nach Zürich gegangen ans Theater. Dann bin ich nach Berlin gekommen zu Armin Petras ans Gorki-Theater und habe parallel immer Film gemacht. Aber das hat sich so ergeben. Der Film kam irgendwie zu mir und das ist so schön, weil ich dadurch immer letzten Endes frei war auf eine Art. Also ich konnte sozusagen, wenn mich Film nicht mehr überzeugt hat, dann konnte ich Theater machen, aber umgekehrt auch, wo ich gemerkt habe, ich bin kein Typ, der ewig in einem Ensemble bleiben möchte im Theater. Das nimmt mir die Luft, das raubt mir den Atem. Ich brauche Luft zwischendurch, um sozusagen auch ein eigenes Leben zu führen, damit ich dann letzten Endes wieder was zu erzählen habe, egal ob vor der Kamera oder auf der Bühne. Und das hat bislang, Gott sei Dank, ganz gut geklappt.
Was ich schon interessant finde, bist du in München geboren, dann aber in Regensburg aufgewachsen, kommst auch gar nicht aus einer Schauspieler-Künstlerfamilie, sondern du bist da verschleppt worden ins schöne Regensburg, muss man ja sagen,
ja,
durch den Beruf deines Vaters,
glaube genau. ich. Genau, ne? Mein Vater ist Mikrobiologe und hat dann eine Professur angeboten bekommen in Regensburg an der Uni. Und deswegen sind wir nach Regensburg, weil ich noch zwei Schwestern habe. Ich bin in der Mitte. Mhm. Und als ich drei war, sind wir nach Regensburg gezogen. Und da habe ich dann eigentlich bis 18 durchgehend gelebt, glücklicherweise, weil wirklich Regensburg ist eine tolle Stadt. Alles andere als verschlafen, aber eben trotzdem nicht so groß, aber eben eine Universitätsstadt, hat, glaube ich, 130.000 Einwohner, hat ja einen wunderschönen historischen Kern und hat aber eben auch so ein Künstlertum. Da gibt es eben auch viele Bildhauer, viele Maler und alles Mögliche. Und das ist eben, das war zum Großwerden da wunderbar und auch so ein bisschen Indie-Alternativ damals in den 90ern. Und das war perfekt. Man konnte überall zu Fuß hin. Ich konnte mich da mit Freunden treffen, ausprobieren. Aber eben auch habe relativ früh schon so ein künstlerisches Umfeld auch mit meinen Freunden entdeckt. Und das war eigentlich ganz toll.
Also ich stelle mir das ja trotzdem auch sehr idyllisch vor. Erstmal diese schöne Stadt.
Ist es auch.
Dann bist du auch noch so behütet aufgewachsen. Ich glaube, du verstehst dich sehr gut mit deinen Schwestern. Ja. Die haben sich auch mal ein bisschen gekümmert, nicht? Also dann bist du auch so in so einem Umfeld aufgewachsen, das doch eine Sicherheit dir verschafft hat fürs ganze Leben. Sowas halt ja danach.
Auf jeden Fall. Ja. Großes Glück. Also da hast du schon recht, das stimmt. Also völlig unverklärt. Ich habe wirklich, ich habe wirklich eine sehr schöne Kindheit gehabt. Und mein Vater war viel weg, weil er ist klassischer Forscher. Mhm. Er hat Leben über 100 Grad entdeckt, arbeitet mit Hochtemperaturbakterien. Der war wirklich sozusagen in den Tiefen der Erde. Also ob der irgendwie mit dem U-Boot 5000 Meter tief getaucht ist, ob er in Vulkanen war und da mit der Schöpfkelle in der Schwefelsuppe Quellen genommen hat. Das hat mich natürlich eine Zeit lang schon belastet, dass mein Vater nicht da war oder wenig da war. Aber meine Mutter, sage ich mal, hat sich so toll um uns gekümmert und hat das so toll gemacht. Selber Wissenschaftlerin, hat sich aber freiwillig für uns Kinder entschieden, hat ein Lehramt gemacht, sodass sie eben durch das Verbeamtentum konnte sie eben pausieren für die Zeit, in der wir klein waren, meine Schwestern und ich, und hat danach dann als Lehrerin weitergearbeitet. Aber deswegen, bin ich tatsächlich sehr behütet worden, aber eben auch mit Freigang. Also nicht sozusagen, du musst aber auch Akademiker werden und so. Das habe ich sie relativ früh spüren lassen, dass das nicht mein Ding ist. Zum Leidwesen meines Vaters, klar, klassischerweise, aber von meiner Mutter vollstes Verständnis, die das ausgehalten hat, auch sozusagen mein Reiben an ihnen, auch meinen Fragestellen. Weil sie mich kannte, weil sie da war und wusste, dass das so sein muss bei mir. Mein Vater, der nicht so viel da war, der ist da schneller unruhig geworden. Aber ich bin den Weg gegangen und es war genau richtig so. Und habe da eigentlich dann auch immer Unterstützung bekommen.
Ist das, du hast es schon etwas angedeutet, auch doch so eine Art Gegenbewegung bei einem Respekt, zum Beispiel von dem Vater, der offenbar sehr abenteuerlich gelebt hat. Ja. Auf der anderen Seite, du hast auch ein Abenteuer gewählt, denn du hast hier ständig neue Existenzen, neue Welten, die du gestalten kannst, aber eben doch auf einem ganz anderen Feld.
Das verbindet mich ja auch mit meinem Vater. Das musste ich aber, das habe ich dann später erst sozusagen im Erwachsenenalter immer mehr gemerkt und auch eigentlich gemerkt, wir sind gar nicht so verschieden, wie ich eigentlich immer gedacht habe, weil ich so natürlich mit 15, 16 hatte ich ein großes Rebellentum zu Hause. Es hat darin gegipfelt, dass mein Vater mich mit 16 rausgeschmissen hat, weil er gesagt hat, wenn du der Terrorist unserer Familie bist, musst du gehen. So, weil der gar nicht mehr wusste, was er machen soll, weil ich sozusagen das ganze Konzept in Frage gestellt habe, das Leistungsprinzip, alles Mögliche so. Das war aber gut, um mich komplett durchzupusten, mein Hirn, meine Prägung und einfach neu zu gucken, was interessiert mich denn oder was möchte ich denn? Und so habe ich dann den künstlerischen Pfad immer mehr entdeckt, den dann, und das muss ich meinem Vater auch zugutehalten, den er dann sofort auch unterstützt hat. Also als ich ihm gesagt habe, ich will Schauspieler werden, hat er natürlich gesagt, ja gut, wenn du auf eine Schauspielschule genommen wirst, dann unterstütze ich dich, ansonsten träum weiter. Und ich wurde halt sofort genommen, nicht nur an einer. Also von daher war es dann für ihn gleich klar. Und dann hat er auch sozusagen, ja, dann hat er sich auch darauf eingelassen. Und ich sag mal so, mit diesem Forschertum, da hast du völlig recht. Das ist ja genau das, was mich auch an den Rollen interessiert. Das ist ja das, dieses eine Rolle entdecken, die eben, das habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt, die möglichst weit weg ist von mir. Dass ich eigentlich, wie komme ich dahin? Wie funktioniert diese Person, die ich mir erstmal nur schwer vorstellen kann? Wie finde ich einen Zugang und so? Also das ist auf jeden Fall, das verbindet mich tatsächlich mit meinem Vater auch.
Also das ist natürlich absolut nachvollziehbar für uns Nicht-Schauspieler, dass das ein großes Geschenk ist, immer wieder in völlig andere Welten einzutauchen, sich Figuren zu verwandeln. Und dann fragen wir uns ja dann immer, was bleibt denn aber von einem selbst? Nicht? Also wie viel steckt dann doch auch wiederum von dir drin? Ich glaube, es ist so eine, ja, fast eine Dialektik irgendwie.
Ist es so? Also ich glaube, ohne dass da was von mir drinstecken würde, ging's nicht. Also ich könnte nicht was authentisch erzählen, wenn ich nicht selbst bereit bin, sozusagen mich damit reinzubringen. Natürlich ist da ein Teil von mir mit drin. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt einen Massenmörder spiele, dann ist da kein Massenmörder von mir mit drin. Dann ist da sozusagen eine dunkle Energie, die ich versuche freizulegen, die mir hilft dabei, das sozusagen in ein Extrem zu führen oder anderweitig in einer Romantik, wie das mit Schiller war oder so, meine ganze Liebesfähigkeit, die ich da dann reinstecke und dann so. Ja, ich addiere dann als Künstler, aber natürlich gebe ich Futter von mir, unbedingt. Ohne das funktioniert es nicht. Das sieht man auch. Also der Zuschauer ist ja nicht blöd. Der Zuschauer merkt es ja sofort. Wenn ich dem irgendwas vorspiele, dann wendet man sich gähnend ab.
Es ist auch das Material, das du hast. Das bist du, das ist dein Körper, das ist deine Persönlichkeit. Und damit formst du, so wie eben der Bildhauer, die Bildhauerin, mit Stein oder mit Ton arbeitet. Nicht?
Das oder
ist,
mit Fimo.
Genau, was ja alles möglich ist. Nicht? Wenn du erzählst von deinem Leben, ich finde das ja immer so interessant, auch wenn man so ein bisschen nachliest, es gibt schon so ein erkennbares Muster, finde ich. Das ergibt sich dann immer erst so noch später, nämlich, dass du offenbar die große Fähigkeit hast, da beneide ich dich fast drum, wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt hier nichts für mich. Diese Situation, die gefällt mir nicht, das passt mir nicht. Schule hast du irgendwie auch früher abgebrochen, die Schauspielschule, kommen wir noch drauf, auch früher abgebrochen, bist aufgebrochen dann irgendwie auch aus Regensburg, lebst inzwischen auch in Berlin. Also ist das so eine wiedererkennbare Methode bei dir zu sagen, ich erkenne schon, wenn etwas für mich nicht gut ist?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt schon so einen Fluchtreflex bei mir, wo ich merke, in jeder Hinsicht, auch in Beziehungen oder wie, ich bin jetzt nicht einer, der sofort abhaut, das nicht. Aber wenn ich irgendwann merke, das tut mir nicht gut, manchmal braucht es auch länger, um das zu erkennen, dann beende ich das oder dann suche ich mir ein anderes Feld, auf jeden Fall. Also den Instinkt, den habe ich, glaube ich, ganz gut, das stimmt schon, dass ich schon merke, so diesen Gradmesser, diesen innerlichen, ob etwas zu mir passt oder nicht und ob ich mich darin wohlfühle und auch wiedererkenne.
Wie ist das bei Filmprojekten? Ich meine, erstmal drin ist man drin. Hast du da manchmal auch, wahrscheinlich hat jeder das, wenn du so drehst, dann das Gefühl, oh nein, was habe ich hier getan? Ich will raus hier.
Also ich sag's dir ehrlich, von den ganzen Projekten, die ich hatte, würde ich sagen, waren es zwei, das ist sehr, sehr wenig. Also ich hatte eins mal, das war sehr weit weg, da haben wir wirklich fast am anderen Ende der Welt gedreht. Da ging es mir so, da habe ich dann gemerkt, oh Gott, ich bin hier, glaube ich, falsch, was dann auch mit einer Konstellation zu tun hatte. Aber da kannst du dann auch nicht einfach abhauen. Da weißt du, ich bin jetzt in der Pflicht und ich habe dafür unterschrieben, ich hatte auch Zeit zu oder abzusagen, das geht jetzt nicht mehr. Ich muss das jetzt durchziehen und dann muss man auch einen Weg finden und den habe ich dann auch gefunden, dass man dann damit klarkommt. Das ist dann nicht sehr befriedigend am Ende, aber das gehört dann eben auch dazu. Man hat nicht immer, das weißt du auch, man hat im Beruf nicht immer die rosigsten Zeiten. Manchmal ist es eben so, da muss man sich auch ein bisschen durchbeißen. Das kenne ich auch vom Theater. Kann es auch sein, dass du in einer Produktion bist und plötzlich merkst du so, sag mal, was ist denn hier los? Ich habe mir das gerade ganz anders vorgestellt oder auch den Kollegen, auf den ich mich eigentlich gefreut habe, plötzlich sagt er, findet hier alles scheiße und will nicht mehr und was der Dreck soll und wir sind eine Woche vor der Premiere, weißt du sowas. Aber das ist das Leben, damit muss man dann umgehen.
Beim Theater ist es fast noch schlimmer, weil man muss das auch immer wieder noch spielen. Beim Film bist du irgendwann abgedreht und dann ist vorbei, aber Theater kommt immer wieder. Florian, an der Stelle mal was ganz anderes, weil ich bin ja so ein Hörmensch, ich bin ja ein Radiomensch. Also für mich sind Stimmen wahnsinnig wichtig und es gibt viele Schauspieler und Schauspielerinnen mit tollen Stimmen, aber deine ist wirklich ganz besonders und die würde ich immer wieder raushören irgendwie. Die hat was Sanftes, das ist auch eine Modulationsfähigkeit, die du hast. Also das ist schon eine immer wieder erkennbare Stimme und natürlich auch ein Teil deines Kapitals. Bist du dir dessen sehr früh mal bewusst geworden? Irgendwann, das ist ja etwas, was man täglich hört, was man immer bei sich hat.
Also erstmal vielen Dank. Ich freue mich darüber, dass du das so beschreibst, weil ich dich so schätze.
Danke.
Ein Bewusstsein, glaube ich, hat mir mein Direktor der Schauspielschule an der Otto-Falkenberg-Schule, ich kann mich erinnern, wir haben mal einen Tucholsky-Abend gemacht mit Lieder und Texten von Tucholsky. Und da durfte ich dann sozusagen die Figur des Tucholsky sein. Und der Direktor hat das inszeniert. Und der hat sich so viel Zeit mit mir genommen und hat sozusagen an Texten gearbeitet, aber so in einer sehr, wo ich gemerkt habe, der schätzt mich total. Der hat sich das eigentlich nie raus. Der war eigentlich immer grummelig. Dachte eigentlich, der mag mich überhaupt nicht. Und dann hat er mich aber dafür besetzt und hat dann, und ich habe gemerkt, dem gefällt das sozusagen, wie ich mit Texten umgehe, wie ich auch bereit bin, auch von ihm zu lernen. Der war sehr gut, weil der war so, der war so ganz streng auf den Text. Der hat gesagt, was steht da? Du darfst jetzt kein Shishi machen. Einfach nur, was steht inhaltlich? Denk das und finde den Rhythmus so. Und das war eine harte Schule und das war gut für mich. Und dann habe ich immer wieder tatsächlich von Kollegen oder auch Regisseuren oder auch Leuten gehört, dass sie meine Stimme gerne hören. Du, ich arbeite gern mit meiner Stimme.
Das ist dein Instrument. Wie ist es mit Lesen, also Vorlesen, Hörbücher, sowas?
Ich Und ich sag's dir ehrlich, das ist zutiefst frustrierend, weil es ist tatsächlich so, dass mich fast, also sehr, sehr viele Leute ansprechen und sagen, du mach doch mal oder du sprichst ja bestimmt viele Hörbücher. Ich würde gerne, Knut, aber ich krieg's einfach nicht angeboten und ich hab's schon mal probiert. Ich habe tatsächlich, das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich ein paar Probeaufnahmen zu Hause gemacht, hab's an sämtliche Verlage oder wo auch immer hingeschickt. Es kam aber kaum was. Ich weiß nicht, was da los ist. Entweder dachten die vielleicht, der kann es nicht sein, kann nicht sein, dass der das jetzt einfach so schickt. Aber es war so, deswegen, also wenn es jemand hört, ich würde tatsächlich gerne mehr machen wollen und habe da große Lust, aber ich finde nicht den, ich finde da nicht rein irgendwie in diesen, in diese Industrie.
Ja. Warten wir es mal ab, vielleicht passiert es ja auch noch. Du hast ja die Schauspielschule schon erwähnt, auch da haben wir dieses Muster. Letztlich war es so gut wie gar nicht, also wenn ich es richtig sehe, oder ein paar Monate oder wie war das?
Knut, das sind ja zwei Sachen. Also ich habe das erste Mal mit 18 vorgesprochen. Da habe ich ja noch Zivildienst gemacht in Regensburg, hatte dann Zeit, dachte dann, jetzt probiere ich es mal. Da wurde ich dann eben sofort in Bochum und in Zürich genommen. An der Falkenberg interessanterweise Endrunde, die haben aber gesagt, du bist noch zu jung. Und dann habe ich in Bochum begonnen, übrigens mit Lukas Gregorowitz zusammen. Der Lukas und ich, wir haben da auch sofort waren da sofort Freunde. Also schon von der ersten Minute, wie wir da irgendwie an der Westfälischen Schauspielschule waren. Aber dann war das eben das da, was ich gerade vorhin gesagt habe, eben die Casterin war für L'Amour. Und dann, L'Amour war im ersten Jahr zu Weihnachten, ging das los, Silvester, im ersten Studienjahr, wo es klar war, im ersten Studio, da darf man eigentlich nicht drehen. Und dann haben die gesagt, Florian, eine Ausnahme, weil das ist ein außergewöhnliches Projekt, du musst aber versprechen, dass du wiederkommst. Und dann nach 3 Monaten oder fast 4 Monate haben wir gedreht, habe ich gedacht, ich muss nochmal raus, ich kann jetzt nicht zurück in die Schauspielschule. Bin dann nach Irland und habe die Schauspielschule abgebrochen eben. Bin da auch hingefahren, habe denen das erklärt. Und dann habe ich eine Zeit lang was anderes gemacht, habe als Beleuchterpraktikant gearbeitet bei Ari in München, weil ich sowas mal kennenlernen wollte und habe irgendwann gemerkt, ich will doch Schauspieler werden. Und dann habe ich mich nochmal neu beworben und so bin ich an die Falkenberg dann gekommen. Die haben dann gesagt, jetzt bist du genau richtig.
Und da warst du dann bis zum Schluss? Oder?
Da war ich dann bis zum Schluss, das habe ich dann durchgezogen.
Also das erste abgebrochen, das zweite dann aber vollendet. Dann nicht, dass die Leute denken, du brichst alles ständig irgendwie ab.
Nein, gar nicht. Das habe ich ja gesagt, ich bin jetzt keiner, der so ein schnell sofort alles abbricht. Das nicht, nee. Das, aber manchmal muss ich es überprüfen, ob es richtig ist. Muss einen Haken schlagen, um dann zurückzukommen. Und so war das da. Und das habe ich dann durchgezogen und war da ganz happy drüber.
Also du hast das gerade so schnell weggesagt mit diesem Beleuchterpraktikum. Ich finde das nämlich total interessant, dass jemand, der selbst eigentlich ja im wahrsten Sinne des Wortes im Rampenlicht steht, die Beleuchter und Beleuchterinnen sind dafür da, dich anzustrahlen, dass du leuchten kannst. Aber du hast eben auch versucht, die andere Seite der Barrikade kennenzulernen. Warum?
Genau, weil ich bei L'Amour, also ich war ja völlig unbescholten, ich hatte ja keine Ahnung von Drehen und dann habe ich, es waren einfach tolle Leute, Sophie Montigneux hat die Kamera gemacht, die hat mit Godard gearbeitet, also die hat so eine zierliche Frau, die eine 35er Mühle auf der Schulter hatte und in jeden Winkel reingegangen ist, alles Handkamera, Christoph Kanter, glaube ich, heißt der Beleuchter. Der hat so fantastisches Licht gesetzt, aber auch so, dass es beweglich war, dass wir überall drehen konnten. Und ich war völlig begeistert davon. Und dann habe ich eben, als ich dann nach L'Amour wusste, ich muss jetzt irgendwie noch... Ed Cantu hat Ton gemacht, ein ganz toller Typ. Der hat in Schöneberg mit David Bowie da irgendwie gewohnt. Also so ein Typ, weißt du so. Und der hat mir von Irland erzählt und meinte so, Florian, Irland. Und dann... dachte ich dann, ich muss jetzt mal nach Irland und habe mir einen alten Passat gekauft von meiner Gage und habe im Auto gepennt und eine Zeit lang bin ich da durchs Land gefahren und habe im Auto schlafend das erkundet und irgendwann wusste ich natürlich, ich muss jetzt irgendwie was machen und dachte, ich will Kamera oder Licht, weil mich das interessiert, ein Praktikum und habe einfach bei Ari in München angerufen, in Belgien von der Telefonzelle aus und die haben gesagt, bist du von der HFF, also von der Münchner Filmhochschule, habe ich gesagt, nein, ich bin einfach so, ja, Kamera geht da nicht, aber du kannst den Lichtleihpark, wann kannst du denn da sein? Ja, übermorgen, okay. Und so bin ich dann mit dem Auto nach Mosach gefahren in München und habe dann ein halbes Jahr lang Beleuchterpraktikant gemacht und ich war so happy darüber. Weil ich eben weiß, wie schwer das ist, diese Stative, die fetten Scheinwerfer, die sind ja jetzt nicht mehr so groß, aber damals waren sie noch so, die Tageslichtscheinwerfer und alles, die auf Stative zu hieven, wie es ist, auf einen Steiger zu stehen, im Regen draußen, wenn die Schauspieler drinnen gepampert werden und alles ist nett und so, und draußen steht der Beleuchterpraktikant in 3 Meter Höhe, muss aufs Klo und keine Sau interessiert sich für ihn. So, also das habe ich, aber ich habe auch diese Community, diese Gemeinschaft der Techniker mitbekommen und das hat eine Zeit lang gedauert, bis die mich aufgenommen haben, aber irgendwann haben sie mich aufgenommen, weil sie gesehen haben, das ist einer, der mit anpackt und dann habe ich mich ganz toll gefühlt, weil das einfach so eine tolle Gemeinschaft ist. Ich habe auch ehrlich gesagt oft die besten Gespräche habe ich oft mit Technikern oder mit Leuten vom Team beim Drehen, weil das sind oft ganz faszinierende Leute, die haben sehr interessante Lebenswege, wie die dazu gekommen sind, dass sie dann Beleuchter sind oder Runner oder was auch immer.
Genau. Also dadurch versteht man natürlich auch, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Grundlage fürs Arbeiten, dass Film eine Kollektivarbeit ist. Genau. Wir reden ja immer nur über die Regisseure und die Schauspieler, am bestenfalls noch vielleicht die Kameraleute oder so. Aber in der Regel sehen wir eben nicht dieses gesamte Schaffen von allen, die dazugehören. Und jeder Einzelne trägt was dazu bei. Ne?
Hundertprozentig.
Schon Drehbuchautoren erwähnen wir kaum noch.
Also, ne? Genau. Also, was natürlich ein großer Fehler ist, weil die natürlich auch mit eine Basis schaffen. Aber es sind eben auch die Runner, es sind auch die Absperrer, es sind die man erstmal. Also es sind auch die, die uns einen Kaffee bringen oder die irgendwie dafür sorgen, dass mein Wohnwagen warm ist. Sowas. Oder eben auch die Produktionsmenschen, die dann in Büros sitzen. Auch die sind wichtig. Die werden ja oft so verkrault. Das heißt, ja, die streichen uns die ganze Zeit Drehtage. Nein, die sind auch super wichtig, weil die schaffen uns auch eine Struktur, dass wir arbeiten können. Mhm. So. Aber ich habe es immer so gesehen, Knut. Ich habe immer so gesehen, dass ich Teil etwas Großen bin praktisch, und ich gebe das, was ich geben kann, und im besten Fall gibt es jeder, und dann haben wir am Ende hoffentlich was Gutes.
Das ist ja auch eine Familie auf Zeit. In diesen wenigen Wochen wächst man so zusammen, und Leid und Freude, alles steigert sich natürlich auch emotional in solchen Augenblicken, und deshalb sind ja dann die Abschiede auch oft sehr schmerzlich. Man weiß, so kommt man vielleicht nie wieder zusammen.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist natürlich, wie sagt man, Freude und Leid. Also man hat währenddessen, kann das ganz toll sein, und der Absturz dann ist dann umso härter, sage ich mal. Also das ist schon, und ich hatte Glück mit den meisten meiner Projekte, dass ich wirklich sozusagen sehr intensiv in Kontakt war mit den anderen, dass wir wirklich eine richtige Begegnung hatten bei sehr vielen Projekten. Umso schmerzhafter ist es und absurder auch. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht verrückt wird, weil das ist, und das meine ich jetzt gar nicht so zum Lachen, das ist wirklich manchmal so, von einem Tag auf den anderen. Ich weiß noch, Geliebte Schwestern ist vorbei. Die letzten Szenen, die haben wir in absurder Weise auch irgendwo in Österreich gedreht, weil wir noch so eine Österreich-Förderung hatten. Also die Hochzeit Schillers in Jena haben wir unter der Brenner-Autobahn irgendwo in Österreich oder Südtirol gedreht. Es war dann fast der letzte Drehtag, und dann ist es vorbei, dann steige ich in den Flieger, fliege zurück und denkst du, so, das war's jetzt. Also weißt du, du kommst aus dieser Welt und dann ist es vorbei, bist wieder zu Hause. Ist natürlich auch schön, meine Frau damals noch, meine kleinen Kinder, aber es ist eine andere Welt und es ist schwierig, da manchmal wieder sich einzulenken. Man muss sich Zeit geben und man muss, glaube ich, auch gut sein mit sich selber, dass man sagt, ich brauche jetzt, und das auch kommunizieren zu Partner, Partnerin, dass man sagt, ich brauche jetzt eine Zeit, du musst mir eine Zeit geben, oder ich muss mir selber auch eine Zeit geben, um wieder umzuschalten, dass ich wieder, und deswegen, das ist das auch, ich kann nicht ein Ding nach dem anderen durchrattern. Ich brauche auch wieder, ich muss wieder landen können in meinem Leben und mich wieder verlinken können und auch wieder sozusagen Nährboden spüren, auf dem ich auch frei wieder agiere als Florian, nicht als der Schauspieler, den man kennt, und mich da auch wieder sozusagen überprüfen und auch mein Leben führen. So, in der Eigenständigkeit. Das ist ja schwer genug für uns alle, denke ich mal.
Florian Stetter ist heute bei uns zu Gast, der Schauspieler. In vielen Produktionen haben wir ihn gesehen. Er hat gerade übrigens erwähnt einen Film, über den ich unbedingt auch noch reden wollte, weil es gibt natürlich so wahnsinnig viel, aber so ein paar Sachen haben sich einfach so eingeprägt bei mir und stehen auch irgendwie für dein Lebenswerk, nämlich eben nicht zuletzt die Geschichte der geliebten Schwestern. Das ist ein Film von Dominik Graf, 2014, lief auch im Wettbewerb der Berlinale, war eine deutsche Oscar-Einreichung übrigens. Yeah. Und ich mag den Film deshalb so sehr, weil es ist ja die Geschichte von eben einer sehr unkonventionellen Dreiecksgeschichte, die beiden jungen Frauen, dann eben der junge Schiller, der letztlich mit beiden irgendwie dann auch zusammenlebt. Und das ist so eine fast ja auch eine Utopie der Liebe und des Zusammenlebens, ganz untypisch für jene Jahre, denke ich mir. Und du spielst den Schiller da eben auch als einen jungen, unsicheren Mann durchaus. Und so, dass man das Gefühl hat, du hast ihm auch keine Angst vor dieser Figur. Nicht, also du holst ihn jetzt auch nicht runter, der wird nicht banalisiert. Das ist schon auch ein Genie, das ist klar. Aber er ist eben auch ein Mensch aus Fleisch und Blut, auch ein Mann mit seinen Begehren, seiner Liebe. Also das hast du schon mit einer ganz wunderbaren persönlichen Note gespielt, diese Figuren. Das interessiert mich sehr, ob man dann erstmal so das wegschieben muss und sagen muss, es ist Schiller, aber es ist ihm einfach auch ein Mann, der zwischen zwei tollen Frauen steht.
Ja, ich glaube, ja. Erstmal vielen Dank. Ja, auf jeden Fall. Das hat Dominik natürlich auch, also Dominik Graf, der Regisseur und auch derjenige, der es geschrieben hat, der hat das ganz früh schon zu mir gesagt. Er hat gesagt, Florian, ich will diesen jungen Mann erzählen. Ich will nicht, dass du mir die Statue spielst. Ich will nicht, dass du mir das Monument spielst. Das war von Anfang an klar und das hat mir von Anfang an gefallen, wo ich gedacht dabei. Er hat gesagt, finde du den Zugang zu diesem jungen Mann, auch das Begehren, die Leidenschaft und so. Das möchte ich von dir haben. Dominik ist ja einer, der besetzt ja sehr streng. Also der schaut ja wirklich, du musst wirklich sehr viel teilen können mit der Figur, dass er sagt, ja, du bist richtig dafür. Und das hatte er bei mir, diese Vision, dass das klappen könnte. Und so haben wir uns auf den Weg gemacht. Dominik hat mir das schon sehr früh angeboten. Da war der Film noch gar nicht finanziert. Da hat er gesagt, also wenn das, der hat mir das Drehbuch hingelegt, also gesagt, Florian, wenn das jemals finanziert wird, will ich, dass du diesen berühmten Kollegen spielst. Und so haben wir uns dann auf den Weg gemacht. Und das war eine wunderbare Reise. Ich weiß noch, irgendwann hatte ich die Idee, habe gedacht, du, der Schiller, der redet doch, der hat doch so Schwäbisch gesprochen und so. Lass uns das doch mal ausprobieren. Da hat Dominik schon ein bisschen gezögert und meinte dann, ja, kannst ja mal irgendwie eine Hörprobe schicken. Und ich hatte so Nachbarn im Haus, die so Schwaben, auch so das Berlin-Klischee, natürlich hatte ich Schwaben da im Haus. Und dann hat mir der das aufgenommen und dann habe ich das versucht auch zu sprechen. Und Dominik sofort gesagt, auf keinen Fall. Wenn du das so machst, hat niemand mehr Lust, dir zuzuhören.
Henriette Confurius und Hanna Herzsprung sind die beiden Partnerinnen in diesem Film, der auch zu großen Teilen in Thüringen entstanden ist, also in Ruderstadt, also Originalschauplätze. Hast du da noch Erinnerungen dran? Also diese schöne Landschaft, diese schönen alten Städte, hatten die auch einen Einfluss?
Ganz viel. Oh mein Gott. Rudolstadt, Saalfeld. Du, das war so eine schöne Zeit. Das war so ein schöner Sommer, den wir da verbracht haben. In Jena war die Base und dann sind wir eben auch Rudolstadt, Saalfeld. Und also ich habe ganz tolle Erinnerungen daran. Auch übrigens an die Leute in Thüringen. Ich fand diese Gastfreundschaft toll. Ich fand die Leute, auch den Schlag der Menschen. Mich hat das auch an das Bayerische, wo ich ja herkomme, auch erinnert, dass man eben gerne gesellig ist miteinander, dass man die Dinge auch nicht ganz so schwer nimmt und gerne auch mal lacht. Und mir hat das sehr gut gefallen. Also das, auch die Saale, wenn ich jetzt daran denke, wir haben Dominik 60. damals gefeiert, das war währenddessen, hat er Geburtstag gehabt, dann waren wir da auf so einer Anhöhe mit Blick auf die Saale in der Wirtschaft. Also man hat da zum Teil wirklich gedacht, das Historische war da nicht sehr weit weg.
Also es gibt ja bei dir immer wieder, und das sind auch die Augenblicke, die sich so einprägen, Momente von einer, ich würde schon sagen, schauspielerischen Radikalität, wenn man dann genau hinsieht. Also ich nehme mal diese tolle Szene in diesem Film, also diese berühmte Antrittsrede, die ja wirklich gehalten hat und die soll er auch nicht gut gehalten haben. Nach allem, was man so hört, waren die Leute auch ein bisschen enttäuscht fast, nicht? Weil er da so.
Die haben den auch nicht verstanden.
Ja, er hat so gestottert irgendwie und so langsam oder merkwürdig genuschelt und so. Es muss merkwürdig gewesen sein. Du hältst die ja richtig und du hältst die auch vor dem Publikum. Da sitzen noch Leute und ziehst das wirklich großartig durch. Aber ich denke mir, das sind so Augenblicke, wo auch ein erfahrener Schauspieler, das warst du ja durchaus dann schon, dann denkt, okay, das ist jetzt schon eine besondere Situation. Ich spiele Schiller bei der Antrittsrede, wo jeder irgendeine Vorstellung von hat.
Das stimmt, da hast du recht. Also, und es ist ja so, dass dann sitzen da 100 Komparsen und das sind junge Männer, die da sitzen, auch ein paar Ältere, die dann natürlich darauf warten, ja, wie macht dann das jetzt? Und du siehst das natürlich. Und das ist aber dann für mich, wo ich merke, das ist für mich eine tolle, so eine Herausforderung, brauche ich auch. Also ich brauche sowas auch, wo ich mich sozusagen überwinden muss, wo ich eine Barriere überwinden muss, auch eine innere, sozusagen, um aus meinem Schneckenhaus rauszukommen und zu sagen, für die Figur, das braucht's. Es darf mir nicht zu leicht fallen. Ich möchte kurz noch einen kleinen Exkurs zu Kreuzweg machen, zu diesem
Film.
Genau,
da habe ich auch dran gedacht. Genau.
Das war ja die, ich weiß noch, also in Kreuzweg habe ich diesen Priester gespielt. Ja. Jede Szene oder jedes Kapitel wurde in einer Einstellung durchgedreht, im Dogma-Stil praktisch. Und der Film beginnt mit einem 20-seitigen Monolog von mir. Und Dietrich Brüggemann, der es auch geschrieben hat, mit Anna zusammen, mit seiner Schwester, hat gesagt, jedes Wort musst du genauso sprechen. Wenn du es nicht machst, breche ich ab. Und es war klar, dass dieser Film nur funktioniert, wenn ich es schaffe, diese Rede zu halten, in einem durch. Sonst funktioniert es nicht. Und Jochen Laube, der Produzent, auch hinter der Combo da, das weiß ich noch, alle waren sozusagen in einer Spannung, schafft er das oder schafft er es nicht? Ich habe natürlich sozusagen, Dietrich hat mich im Vorfeld schon mal gebeten, sozusagen irgendwie so eine Art Casting, wo er einfach gesagt hat, nimm mal bitte mal was auf und schick's mir, nur damit ich sicher sein kann, dass du das eventuell kannst. Aber wir wussten es nicht. Und da bin ich wirklich dann, das war schon das Radikalste. Da habe ich dann so Kopfhörer aufgehabt wie du jetzt, habe mich völlig abgeschottet, saß da im Set, war praktisch wie in so einer Meditation und habe dann losgelegt. Und dann beim dritten Take hatten wir es. Und ich weiß noch, wie Jochen hinter der Combo, wie der aufgesprungen ist und sich gefreut hat. Und wir alle so erleichtert waren. Wir gesagt haben, okay, einen haben wir jetzt. Den können wir auf jeden Fall nehmen. Jetzt probieren wir es nochmal. Und dann hatten wir, glaube ich, insgesamt 3, 4, die man da nehmen konnte. Aber das ist schon was. Aber ich mag sowas.
Du magst das, ne? Also ich denke auch an die Szene, die wäre jetzt das nächste gewesen, was ich als Beispiel erwähnt hätte, weil mich das auch total beeindruckt hat. Denn du spielst ja auch dabei noch. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass man diesen Text drauf hat und da mit einem wahnsinnigen Tempo auch nicht. Er manipuliert ja auch. Er ist ja, ja jemand, total, der die Leute da total einwickeln
ein
will.
Ein ganz böser Typ.
Ja, eigentlich ein mieser Typ. Aber dass du eben den Text so drauf hast und gleichzeitig aber eben auch die Figur nicht vergisst. Nicht nur denkst, ich muss hier irgendwie rüberkommen über den Text, sondern ich bin ja wer, ich bin eine Person. Das hat mich damals sehr beeindruckt.
Das Schwerste war, ehrlich gesagt, ich meine, der Text ist ja brillant geschrieben. Ja. Das heißt, ich sag mal so, das Lernen fällt da eigentlich dann doch relativ leicht, weil er einfach, wenn du auf der Welle surfst, inhaltlich, wenn du es verstanden hast, durchdrungen hast, trägt dich der Text, weil er einfach so gut, weil er so gut geschrieben ist. Du, das Schwierigste war für mich, diese ganzen Namen mir zu merken, der Kinder, die da um mich rumsaßen. Das ist ja wie am Abendmahl um mich rumsitzen, 7 Kinder. Und ich musste ständig die mit Namen ansprechen währenddessen und die irgendwas fragen oder denen irgendwas sagen. Ja. Und das war so schwer.
Du hast Dominik Graf erwähnt, sich einer der ganz großen Regisseure unserer Zeit in Deutschland, sowohl im Fernsehen als auch im Kino. Das war ja ein Kinofilm, Die geliebten Schwestern. Und ich habe so das Gefühl, also ich habe ihn auch kennengelernt und durfte mit ihm reden. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben über Schauspielkunst. Das ist ein Genuss, das zu lesen, ganz aktuell, gar nicht so lange auf dem Markt. Nicht, wo ich wirklich nochmal begriffen habe, dass er wahrscheinlich so einer der besten Schauspielregisseure ist. Und das gilt, glaube ich, auch für dich und die Arbeit mit ihm. Aber was bringt er denn so toll ein? Was ist denn vielleicht auch anders als bei anderen?
Also ich habe Dominik kennengelernt 2001 für Die Freunde der Freunde. Damals mit Matthias Schweighöfer zusammen und Jessica Schwarz. Dominik hat L'Amour gesehen und hat, das werde ich nie vergessen, an Dorte Braker, hat mich eingeladen. Ich habe in der Schauspielschule schon einem Kommilitonen gehört, Dominik Graf irgendwie, da muss man hin zu dem. Also wenn da was ist, ich hatte aber keinen blassen Schimmer, wer das ist. Und dann hat an Dorte mich irgendwie aufgespürt, hat gesagt, kannst du da mal jemand treffen? Dominik Graf. Und dann gehe ich hin und Dominik legt mir einfach das Drehbuch hin von Die Freunde der Freunde und sagt, such dir eine Rolle aus. Weil er so begeistert war von L'Amour eben. Und das war dann schon mal so was Tolles. Und dann hatten wir eben die Konstellation mit Matthias und ich, da die beiden Jungs. Und dann am Set, du, das war einfach so, das war damals schon so, dass Dominik macht überhaupt keinen Druck den Schauspielern. Er lässt sozusagen erstmal passieren. Er gibt so eine, also er bereitet, man spricht vorher, ist nicht so, dass wir da ewig proben im Vorfeld, gar nicht. Das mag er gar nicht. Man spricht über die Figur, man liest den Text, aber dann gespielt wird erst am Set. Und da schafft er eine Atmosphäre, die dir das Gefühl gibt, dass du richtig bist. Immer. Er gibt dir das, er wird wahnsinnig, wenn irgendwo was laut ist oder irgendwelche Leute sozusagen sich nicht konzentrieren im Raum, wenn die Schauspieler zu spielen haben. Er schätzt die Schauspieler so sehr, dass er möchte, dass wir einen angstfreien Raum haben. Und das ist vielleicht das, er schafft einen angstfreien Raum. Da ist er bestimmt nicht der Einzige. Es gibt auch andere Regisseure, die das machen. Aber Dominik ist da auf jeden Fall prädestiniert dafür. Und deswegen lieben ihn auch alle Schauspieler, die mit ihm arbeiten, weil er das eben, und das macht er bis heute. Ich habe ja immer wieder mit Dominik gearbeitet und immer wieder ist es so bei ihm, dass er schützt dich als Schauspieler. Auch bei den geliebten Schwestern, wenn riesige Sets sind, er schützt einen. Er sagt, lasst euch nicht beeindrucken davon. Das ist jetzt völlig egal, Florian, was auch immer. Wenn du jetzt da eine Pause brauchst oder wenn du irgendwo anders hingehst, dann diese 10 Steiger, dann gehen die halt woanders hin. Dann machen wir das woanders. So, was natürlich für die Crew nicht immer so leicht ist. Aber für Schauspieler ist das ganz toll.
Und so hat er dich, wie ich finde, zu einigen deiner schönsten Leistungen gebracht. Ja, einige Filme haben wir schon erwähnt und wir könnten noch über viele, viele andere reden. Ich finde solche auch interessant, also gerade beim Fernsehen, da schreckst du auch nicht vor Unterhaltung zurück. Also da gibt es eine Phase, da warst du auch Ermittler, nicht?
Ja.
3 Jahre, glaube ich, etwa.
Bei Kommissarin Lukas, das war ja eine Heimkehr nach Regensburg, weil das spielt ja in Regensburg mit Ulrike Kriener zusammen.
Tolle Schauspielerin übrigens auch.
Finde ich auch. Du und ich konnte mir damals nicht vorstellen, in eine Krimireihe zu gehen. Das war jetzt nicht was, war jetzt nicht ein Traum nach Sophie Scholl und nach den Sachen, wo ich das Gefühl, oder nach Langer Parbat auch, dass ich das Gefühl hatte. Aber es war es war so schön, weil ich habe mit Ulrike zusammen das Casting gemacht und es hat sofort gematcht zwischen uns. Und ich habe sie eh durch Doris Dörrie, durch ihre Sachen, was Ulrike Kriener mit Doris Dörrie mal gemacht hat oder auch so. Ich fand die eh toll und dann war das da und dann habe ich auch gemerkt, dann ist Regensburg, wo es dann auch spielt, diese Reihe, dann ist es was, eine Figur, wo ich jetzt nicht voll mich blockiere für das Jahr, eben auch noch andere Sachen machen kann trotzdem. Und so hat es dann großen Spaß gemacht und ich glaube, ich habe es dann 4 Jahre gemacht und habe dann aber auch den richtigen Absprung wieder geschafft. Das ist übrigens da auch wichtig, dass man dann eben einen Agenten oder Agentin hat, damals Carola Studler bei mir, eine große, tolle Agentin, die es nach wie vor gibt in München, die mich da wunderbar auch unter ihre Fittiche genommen hat, die den langen Atem hatte, die mich nicht sozusagen ganz schnell gemolken hat nach meinem Erfolg von L'Amour, wo ich den Max-Ophüls-Preis gleich bekommen habe und alles Mögliche, sondern oder Grimme-Preis dann gleich für die Freunde der Freunde, sondern die immer den Ball flach gehalten hat und siezend zu mir immer gesagt hat, Herr Stetter, wir machen das, wir gehen den längeren Bogen. Also jetzt wird hier nicht schnell das große Startum, werde ich sie Ihnen jetzt nicht aus dem Hut zaubern. Das war auch niemals, das wollte ich ja auch gar nicht, aber ich fand es so sympathisch, dass sie das auch nie so gesucht hat in dem Sinne, sondern immer gesagt hat, wir bauen hier was auf, damit sie länger gehen können. Und das hat
war dann auch ganz so gut funktioniert. Genau. Aber wie gesagt, Sachen wie der Seewolf zum Beispiel, also das sind dann eben auch Unterhaltungsarbeiten, die dir wahrscheinlich auch sehr viel Spaß machen, wo du sagst, das gehört natürlich auch zum Handwerk. Es sind nicht nur diese wahnsinnig aufregenden und auch sehr bewegenden Filme, sondern eben auch gute Fernsehunterhaltung.
Auch Kudamm 77 jetzt, letztes Jahr oder so. Also das macht mir wahnsinnig Spaß. Also ich habe, ich hätte ehrlich gesagt auch große Lust, mal an einer wirklichen Komödie, also richtig mal sozusagen in eine Komik zu gehen. Also das ist was ich jetzt gerade am Theater, am TD Berlin hier mache, Knechte der Kulturindustrie, wirklich eine Satire, wo wir auf den Putz hauen und was mir wahnsinnig Spaß macht in der Komik und sowas vor der Kamera mal, hätte ich auch große Lust, auf jeden Fall.
Also übrigens die Rückkehr zum Theater ist es ja quasi
genau, auch in diesem Jahr 18 ganz Jahren,
stell dir vor, wieder auf einer Bühne zu stehen, aber ich nehme ja sowas jetzt auch eine etwas aktuellere Arbeit, na gut, 2019, Die drei Königskinder, also ist auch ein Märchenfilm, so kann man schon benennen. Machst du sowas dann auch vielleicht den Gedanken an deine beiden Kinder, also
dass sie sich besonders freuen, ja? Unbedingt. Das war so schön, weil ich wusste so, jetzt kann ich endlich mal meinen Kindern einen Film zeigen. Also damals waren die noch kleiner und also jetzt könnte ich ihnen schon mehr zeigen. Meine Tochter wird jetzt erwachsen und mein Sohn ist auch nicht mehr klein. Aber damals war das noch so und dann war das so schön, weil wir dann tatsächlich uns den an Weihnachten dann gemeinsam angeschaut haben. Ja, ansonsten ehrlich gesagt, meine Kinder finden das irgendwie strange. Also mich auf der Leinwand zu sehen, das ist schon für die nicht so easy. Mhm. Wo die dann eher sagen, Papa, nimm's uns nicht übel, aber vielleicht besser nicht.
Ist vielleicht auch ganz gesund. Ja,
finde ich auch. Finde ich eigentlich ehrlich auch.
Dem Star-Ruhm
erleben. Ja, auch, dass die nicht sagen gleich, weißt du, oh, das will ich auch unbedingt, was du da, wie toll und so, Papa, kann ich da auch mal irgendwie mit Agentur oder so. Wollen die gar nicht. Die machen ihr Ding und das beeindruckt die gar nicht groß.
Ich finde es wiederum immer wieder beeindruckend, bei Filmen jetzt ein ganz aktuelles Beispiel zu nehmen, Maisun, der war jetzt gerade im Kino oder läuft vielleicht sogar da und dort noch. Das ist ja auch eine Rolle, wo dein Wesen, das sich ja auch so auf schöne Weise mitteilt, nämlich doch auch eine Sanftheit und sich einzufühlen und eine Freundlichkeit, so hinterfragt wird und wo du was ganz anderes spielst. Und dann ist man auch ein bisschen erschrocken manchmal, überrascht. Das ist ja ein Ehemann in einer tiefen Ehekrise. Die Frau hat einen Migrationshintergrund, er kommt nicht gut klar in Deutschland. Das ist eine schwierige Situation und da lässt du auch plötzlich eine Aggression sichtbar werden. Bist wirklich auch hart und fast ein bisschen brutal. Und ich dachte mir, holst du das dann sehr anstrengend aus dir raus? Oder ist es eben auch da und wir merken es bloß nicht so.
Ich glaube, dass das, was Dunkles immer auch zu einem gehört. Also ich glaube nicht dran, wenn mir jemand sagt, du, ich bin hundertprozentig aufgeräumt. Ich habe sowas nicht. Ich streite mich auch nie mit meiner Freundin oder mit meiner Frau oder mit wie auch immer. Also ich, durchaus habe ich sowas. Allerdings glaube ich, bin ich ganz gut ausbalanciert, das würde ich schon sagen. Aber ich habe natürlich auch Gefälle. Ich habe auch dunkle Seiten, auch Seiten, wo es mir wehtut, wo ich auch einsam bin, irgendwie sowas. Aber das will ich gar nicht so rausstellen. Das gehört ja dazu. Das ist ja auch ein Nährboden, der künstlerisch dann fruchtet. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, das multipliziere ich dann natürlich. Wenn eine Rolle sowas braucht, wie jetzt dieser Tobi, der auch in so einen Abgrund dann kommt und das dann irgendwie auch plötzlich so rumbellt, sag ich mal, und man denkt so, wow, hätte ich gar nicht gedacht, dass der jetzt plötzlich so ein Schäferhund wird. Gerade war er noch irgendwie relativ zahm. Ja, also das finde ich dann schon auch in mir, klar.
Und das ist dann eben auch besonders eindrucksvoll, glaube ich, weil es dann auch so ein Bruch ist, mit dem man vielleicht nicht gerechnet hat. Wenn ich am Anfang so gesagt habe, es gibt bestimmte Momente, die sich einprägen, ist ganz klar, bei so vielen Filmen, die man auch sieht beruflich, gibt es doch Augenblicke, die bleiben. Und dazu gehört für mich unbedingt eben Sophie Scholl. Das ist eben so berührend, einen Mann zu zeigen, der den Tod erwartet, der Angst hat. Es ist auch ein ganz menschliches Wesen, das wir da sehen und zittern vor Angst. Also das hat mich so berührt, das habe ich auch nie vergessen übrigens. Und da frage ich mich dann eben wirklich, wie sowas dann auch hergestellt, es muss ja hergestellt werden, es ist Handwerk, es geht nicht nur über Emotionen, denke ich mir, aber auch. Also dass solche Augenblicke dann entstehen, die ja auch für dich besondere Augenblicke sind, das weiß ich.
Das war auch Wahnsinn. Also das war völlig irre, weil ich hatte da gerade die Schauspielschule fertig. Ich war ja noch ganz jung, habe mit Dominik, genau, wir haben da die Freunde der Freunde und dann war das danach, dann habe ich Marc Rotemund getroffen in München im Biergarten, das weiß ich noch, wo er mich gefragt hat, ob ich das machen möchte. Und das war ein sehr schönes, das war schon mal eine ganz tolle Begegnung mit Marc, mit dem Regisseur damals. Und dann hat er zu mir gesagt, Florian, ich weiß auch nicht, wie man das macht. Das musst du irgendwie, aber ich kann dir nur sagen, wir werden alles tun, dass du dich da irgendwie, dass du das Gefühl hast, du bist da geschützt. Ich konnte mich in dem Sinn darauf nicht vorbereiten. Ich wusste nur, ich muss alles aufmachen. Ich muss sozusagen das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Also nicht nur, dass mein Leben jetzt gleich vorbei ist, sondern eben das auch meiner Kinder. Und dass das alles sozusagen, also dass das alles weg ist. Und ich muss versuchen, dagegen anzukämpfen, auch wenn ich eigentlich keine Chance habe. Und dann der André Henniker, der den Freisler gespielt hat. Gott sei Dank habe ich mich mit dem André eigentlich ganz gut verstanden auch. Aber der hat das ja so toll gespielt, auch diesen fiesen Richter, diabolischen. Der hat ja den ganzen Sprachduktus von dem echten Freisler rausgekitzelt und konnte das ja dann auch so entsprechend spielen. Und das war schon so furchterregend. Also ich habe da schon sozusagen im Spiel so Angst bekommen, als der losgelegt hat. Und dann die ganzen Komparsen, wir haben das ja in München, da war ja alles voll, im Rathaussaal haben wir das, glaube ich, gedreht, das war irre. Und das muss ich dir jetzt erzählen. Dann haben wir es gemacht und es ging und ich habe mich da emotional erschöpft und ich habe Gott sei Dank das Momentum gefunden. Und wir waren alle so erleichtert danach. Und dann kriege ich am Abend einen Anruf, stell dir vor, und der Marc ruft mich an und sagt, Florian, es tut mir wahnsinnig leid, wir haben einen Kopierschaden. Wir müssen das nochmal drehen.
Ein Albtraum.
Das war damals eben das Filmmaterial, wo es ja immer darum ging, das kam ins Kopierwerk und dann wurde es abgeklopft und man hat geschaut, geht's oder nicht. Und anscheinend war da ein Schaden. Wir mussten diese Szene dann nochmal drehen. Und das, genau.
Du spielst da ein Mitglied der Weißen Rose, nämlich...
Genau, den Christoph Probst.
Genau.
Christoph Probst. Genau.
Das ist wirklich eine deiner ganz großen Rollen. Das bringt mich zum Schluss nochmal zu einer Frage. Ich persönlich finde ja immer das gute Schauspiel, und zwar über die ganze Filmgeschichte hinweg, wahrscheinlich auch in der Theatergeschichte, was sehr Humanes hat. Also man errettet sozusagen Persönlichkeiten, man erschafft Menschen, man ist den Menschen sehr nahe. Also es ist eine sehr menschliche Arbeit und eine besonders schöne menschliche Arbeit war im Nackt unter Wölfen die Neuverfilmung des berühmten Romans, den es bei der DEFA schon mal gab, also Geschichte des Buchenwaldkindes. Und da spielst du eben einen der Häftlinge, die sich da kümmern um dieses Kind. Und das meine ich eben mit Errettung von Menschlichkeit, also so wie du es spielst. Und das gilt, glaube ich, auch für andere Rollen von dir. Würdest du da zustimmen?
Dankeschön, ja. Also ich denke schon, wenn ich da irgendwie so einen Beitrag leisten kann oder irgendwie sowas auch, wo es eben dann auch, ich will mich jetzt nicht als den großen Samariter aufspielen, aber wenn es so ein bisschen was hat, wo es auch um Menschlichkeit geht, um Miteinander, um ein Ringen miteinander, um auch ein Helfen gegenseitig. Wenn eine Geschichte sowas erzählt, dann ist das auf jeden Fall was, was mich neugierig macht. Und bei Nackt unter Wölfen fand ich das überzeugend, diese neue Interpretation, wie da umgegangen wurde, weil es eben kollektiv ist, der ganzen Häftlinge. Es wurde so ein bisschen breiter gefächert als damals bei Frank Beyer. Das fand ich eigentlich ganz gut. Schmeiß mich auch da dann voll rein. Aber da war dann wirklich, weil mir das so nah ging, als Schauspieler auch die Orte, wo wir gedreht haben und so, da sage ich dir ehrlich, da hatte ich dann wirklich noch 3 Monate danach, glaube ich, einen Schatten auf der Seele. Also wo ich dann einfach nicht happy war, wo ich eigentlich zurückgekommen bin. Es war Sommer, wir haben im Frühjahr gedreht und dann in Tschechien und so. Und dann bin ich nach Hause gekommen und eigentlich war alles gut, aber ich habe immer noch so eine Last gehabt. Und das ist dann eben das, wenn mich dann natürlich dich sowas so ganz persönlich dann tief bewegt, dann braucht es halt auch Zeit, um das dann auch weiter zu verarbeiten. Aber das ist ja dann auch wiederum menschlich.
Genau, und ich wünsche dir genau in diesem Sinne noch viele sehr menschliche Rollen und danke dir herzlich, dass du bei uns warst, Florian Stetter. Dankeschön.
Vielen Dank auch.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.